23,000 people.
And now in season 9.
And now in season 9. Presented by EY. Ja, herzlich willkommen wieder zur Serie 23 Börse People. Und diese Season 9, der Werdegang und Personality Folgen, ist presented by EY. Mein Name ist Christian Drastil, ich bin der Host dieses Podcasts Verkühlt und mein dritter Gast in Season 9 ist Alexandra Franja, Sales Director Austria and CEE bei Columbia's Red Needle Investments und Chefin der neuen FAM. Und jetzt bei mir im Studio und servus und herzlich willkommen,
hallo,
liebe Alexandra.
So, vielen Dank.
Jetzt habe ich dich auch auf laut quasi, denkt man erst am Anfang, warum ist sie so leise? Na, weil ich den Kanal gemutet hatte. Aber los geht's, Karriere und Werdegang. Ich habe mich wiederum vorbereitet über LinkedIn und auf Basis deiner Einträge dort. Und da geht es 1999 mit einer spannenden Raiffeisenkarriere los. Aber ich interessiere mich auch ein bisschen für das davor, was die Beweggründe waren, in diesen Sektor, ins Wertpapiergeschäft, ins Bankgeschäft überhaupt einzusteigen. Bitte.
Also um ehrlich zu sein, ich bin reingestolpert. Komplett unbewusst.
Hast dich verletzt dabei, oder?
Quasi. Ja,
quasi.
Ein bisschen. Das Giebelkreuz hat sich eingebrannt. Im Endeffekt war es so, dass ich Jus studiert habe und dann geswitcht bin auf Finanzlogistik und Politikwissenschaft und mir so unterm Studium dann gedacht habe, puh, was mache ich denn dann damit mit Spezialisierung ungarische Literatur, was tut man damit in Österreich? Und dann hat es den tragischen Fall gegeben, dass mein Vater kurz vor dem 50. Geburtstag arbeitslos wurde und ich gesagt habe, okay, ich suche mir nebenbei einen Job, um das Studium zu finanzieren und bin dann in dem Hoch der Dotcom-Bubble als Abwicklerin in die RSC gerauscht. Eigentlich für 2,5 Monate einen kurzfristigen Vertrag und dann habe ich mir anscheinend nicht ganz so blöd angestellt und sie haben halt dann gemeint, ich sollte doch bleiben und das war so der Einstieg in die große Kapitalmarktwelt.
Wunderbar. RST müssen wir vielleicht erklären. Du bist ja auch ein Sportfan, da denke ich mal an Anderlecht. Das ist aber Raiffeisen.
Genau, Raiffeisen Datenservice Center hat es früher geheißen, glaube ich, jetzt heißt es Raiffeisen Service Center.
Okay.
Und ist mehr oder weniger das Backoffice für Raiffeisen, für die RBI, für die KAGs, wie auch immer.
Im Vorgespräch haben wir auch gesprochen darüber, du hast da so Dinge gesettelt, wie zum Beispiel E-Stack.
Genau.
Geschäfte und so weiter, die E-Stack, die paneuropäische Nasdaq-Nachfolgerin in der Idee, die dann leider nicht so funktioniert hat, wo aber in der zweiten Hälfte der 90er viele österreichische Unternehmen ihren Börsenstart hatten, unter anderem die beiden ATX-Werte SBO und AT&S. Mhm. Nein, AT&S war neuer Markt, das war damals die Topcall und die Bankel, genau sowas. Entschuldigung. Gut, Mid-Office war die nächste Station.
Genau, ich habe dann... Es war dann ein bisschen unglücklich, ich war 20 Stunden bei der RSC und dann gab es einen Teamleiterposten, den habe ich nicht bekommen und dann habe ich mir gedacht, okay, ich schaue mich mal anderswo um. Bin durch einen Personalconsultant dann wieder zu Raiffeisen gekommen und bin dort dann im Mid-Office gelandet. Das war 2002 und habe dort mehr oder weniger die Vorauflagestelle übernommen, die dorthin übersiedelt wurde. Aber Mid-Office ist grundsätzlich die Abteilung zwischen dem Backoffice, in dem Fall die RSC, und dem Front-Office. Und das ist das Fondsmanagement. Mhm. Und ich habe damals irgendwann im Backoffice bei der RSC schon gesagt, irgendwann möchte ich wohl Fonds managen. Mhm. Und dann kam mir die RCM, Raiffeisen Capital Management, über den Weg. Und das hat dann irgendwie ganz gut gepasst, ohne es geplant zu haben eigentlich.
Also es geht weiter, die Journey in diesem Unternehmen, im Raiffeisen-Sektor. Und man beginnt einmal als Assistant Fund Manager. Bei wem warst du da und in welchem Anlageuniversum?
Mhm. Also ich bin eigentlich sofort in die Asset Allocation eingestiegen. Der Klaus Glaser, der damalige CIO, hat eine Assistentin gesucht, die er sich geteilt hat mit der Abteilung Asset Allocation, damals Ingrid Seiler. Und da habe ich mich anscheinend nicht so blöd angestellt und ich habe dann 4 bis 5 Wochen später die ersten Fondsvertretungen gemacht und bin dann eben ein Jahr später zum Assistant Fund Manager geworden und die Ingrid hat mich da sehr unterstützt, dass ich nebenbei auch studieren konnte. Ich habe die Fachhochschule in Eisenstadt gemacht, den Bachelor und den Master und hat da wirklich anscheinend auch Potenzial gesehen, auch die anderen Kollegen und bin dann relativ schnell in dieses Dachfondsmanagement und in die Fondsselektion hineingerutscht.
Die Dachfonds, die waren damals ganz massiv en vogue. Man lernt in diesen ersten 5 Minuten vom Gespräch, dass ich wirklich verkühlt bin und dass sich nicht blöd anstellen durchaus was bringt, oder?
Absolut. Und dass man nicht alles planen sollte im Leben. Ich glaube, dass das irgendwie so der mein großer Zugang zu meinem zum beruflichen Werdegang war. Ja. Ich habe es nie geplant und bin halt dann einfach durch Ehrgeiz, durch Mühe war es nie, durch die Freude am Arbeiten an den Dingen einfach weitergekommen.
Ich glaube, das ist auch extrem wichtig, wenn man rundherum merkt, dass der Job einfach Spaß macht. Dieser Hashtag I love my job, den unterschreibe ich bei mir gerne auch. Das war eine Phase, wo wir jetzt reden, wo du erste Sporen im Fundmanagement quasi dir erworben hast, wo wir die Jahrhundert-Hoss gehabt haben an den Börsen, especially in good old Vienna. Wie hast du diese Zeit dann erlebt von den Assets her? Es war natürlich eine Goldgräberzeit, oder?
Also es war schon so, dass man eher die Zuflüsse als die Abflüsse veranlagt hat. Und spannend war auch in der Zeit, ich bin ja dann immer mehr in die FOSA-Lektion gekommen, klar, als Assistent setzt man eher die Ideen der anderen um, welche Themen man dann auch researchen durfte als Junger. Ne? Als Junior kriegt man jetzt nicht die US-Aktien zum Researchen oder die europäischen Aktien oder was jetzt nicht, europäische High Yields, sondern dann heißt es mal, wir haben ein Buch, das kümmert sich um Themen. Schau mal, ob du spannende Themen findest. Mhm. Und das sind dann Microcaps oder das waren die ersten ESG-Vorgänger, also solche Dinge, ne, wo man dann einfach sich ein bisschen die Sporen verdienen kann. Man schaut, was gibt's weltweit, was können wir investieren und so in die Richtung hat das quasi begonnen. Und das war quasi das Spannende auch in dieser Zeit, was passiert, wenn plötzlich alles funktioniert und dann plötzlich alles nicht mehr funktioniert.
Hallo Lehman und so weiter.
Genau.
Genau. Was mich noch interessiert an der Stelle, Fondsmanagement, das heißt ja mal die Idee haben zu müssen, was man kauft und dann die Orderausführung. Ist das irgendwie so ein Duett mit Assistant oder ist wie wichtig ist die Orderausführung? Ist natürlich essentiell mit Liquidität und kriege ich das Ding überhaupt, was ich gern hätte?
Ja, wobei das ist ja bei FOSA ein bisschen anders. Ich glaube, das greife ein bisschen auf die Martha Bacher zurück,
ja, die vor ein paar Wochen da war. Natürlich, genau.
Ja. bei FOS ist es ja nicht so, dass man so sehr auf die Ausführung schaut. Also man versucht immer marktgleich zu ordern. Das heißt, wenn ich US-Aktien zum Beispiel in der Asset Allocation verkaufe und europäische Aktien kaufe, dann möchte ich den gleichen Markttag erwischen. Das kann bei FOS kompliziert sein, weil alle ein bisschen anders bewertet sind. Da muss man gut reinschauen in die Daten. Aber grundsätzlich ist es nicht so, wie wenn man halt Einzelbonds oder Aktien immer handelt, sondern wirklich diffus. Was ich halt auch gemacht habe, und da ist dann ein bisschen spannender geworden, ich war zuständig auch für die ETF-Auswahl im Haus und den Handel. Wir haben den Handel selbst damals gemacht bei RCM. Und da geht man da ein bisschen schon Richtung, ich sage jetzt mal Aktienausführungen, weil da muss man sich genau anschauen, wann handle ich den ETF, handle ich ihn wirklich in die Schlussauktion rein oder mache ich das auf keinen Fall, mache ich einen NAV oder mache ich einen Risk Trade. Also die Dinge sind dann bei ETFs wichtig, aber bei FOS nicht.
Ich habe mein ganzes Leben im österreichischen Aktienmarkt verbracht. Da ist das sehr wohl ein Thema bei kleineren Aktien, dass du einfach nicht rein und rauskommst. Und deswegen habe ich die Frage auch gestellt gehabt, ja Lehman, was hat das verändert im Fondsmanagement? Was war damals quasi die Erinnerung, die spontane?
Ich war auf Dienstreise in Istanbul, auf einer Fondskonferenz, als uns Lehman getroffen hat. Wow. Also das war, und ich habe damals mein FH-Studium begonnen, genau in der Woche. Also ich war quasi auf Dienstreise und habe da eine ganze Woche Präsenz gehabt und da ist Lehman passiert. Und ich werde nie vergessen, und das ist so das, was sich bei mir wirklich eingebrannt hat, wie sehr wir auf jede Zinsentscheidung hingefiebert haben. Also was macht die Fed, was macht die EZB? Das waren so für mich diese Punkte, wo man einfach geschaut hat, was tut die Welt rund um uns? Also das ist so das große Thema. Und dass man natürlich auch schnell reagieren hat müssen, auch in Dachfos, weil dann sichert man mit Futures oder so ab und das muss dann natürlich auch schnell gehen.
Da hören wir auch immer, die sind ja dann auch nicht immer so ganz liquide, wie man sich es eigentlich vorstellt, die Futures, wenn man es dann braucht. Ne?
Ja, kommt halt drauf an. Also wenn man über Aktienfutures, über die großen Indizes spricht, dann geht das eigentlich ganz gut.
Aber du wirst dich nicht so blöd angestellt haben, weil du bist ja dann irgendwann Senior geworden, wenn ich deine Wörter da weiterziehen darf und ich mag sie ja. Das ist ja, glaube ich, ein wichtiger Satz auch. Was heißt jetzt Senior? Im Sport geht es ums Lebensalter. Ich denke, im Kapitalmarkt geht es eher in die Erfahrungsrichtung, oder?
Genau, es geht um Erfahrung, es geht um Wissen. Es gibt ja es gibt die Fachkarriere und wenn man sich halt quasi seine Sporen verdient, als Junior, dann quasi als normaler Fondsmanager, also Professional und dann einfach als Senior. Da geht es natürlich auch ein bisschen ums Gehalt dann am Ende des Tages, eh klar. Und wie viel Verantwortung man einfach auch bekommt. Also bei mir ist der Senior ein bisschen auch in Hand gegangen mit einem Fonds, den ich dann gemanagt habe, einen Retail-Fonds, der auch in den Raiffeisenbanken draußen vertrieben wird. Und das ist dann so ein bisschen auch Hand in Hand gegangen, die Verantwortung, die man bekommt, auch mit dem Titel, den man quasi dann auch hat.
Und was war das Investmentthema dieses Fonds?
Aktien. Mhm. Also ich war immer schon mehr, auch auf der Fondsselektionsseite, ich habe wohl auch Bonds geresearched, also Bondfonds, aber mein Steckenpferd sind sicher die Aktienfonds und die ETFs.
Mhm. Und Region, jetzt bin ich neugierig.
Globale Aktien, okay. Mit einer Beimischung von Commodities.
Okay. Und also zufrieden Rohstoffe. Mit dir selbst im Backtest?
Ja.
Absolut.
Ich habe alles immer mit Herz und Seele gemacht und ich glaube, solange man sagen kann, man hat es mit viel Freude und mit bestem Wissen und Gewissen gemacht, dann passt das auch für einen selbst.
Wunderbar. Dann sage ich mal, erstes Drittel der Folge vorbei, weil ich da jetzt zwischendurch keinen Werbekunden einspiele, machen wir keine Werbeeinschaltung, aber wir springen ins Jahr 2019. Der Wechsel zum aktuellen Arbeitgeber, Columbia Thread Needle Investments. Ja, stell uns vielleicht kurz die Unternehmung vor und du hast, das war ja auch mit einem Seitenwechsel innerhalb der Tätigkeit verbunden. Bitte auch da eigene Worte.
Genau, also ich fange vielleicht mit der Firma an, Columbia Threadneedle Investments ist ein globaler Asset Manager. Wir managen rund so die Zahl 550, 600 Milliarden, kommt auf die Währung an, sind eben global vertreten. Also wir starten quasi in Singapur über dann die Vertriebsoffice ist in Europa, aber unser europäische Head Office ist in London. Da war ich gestern auch gerade, also das ist, das spürt man dann auch. Und geht weiter nach Boston und Portland. Wir gehören zur Ameriprise Financial Gruppe, ist ein S&P 500 Unternehmen. Das ist vielleicht nicht unwichtig. Und wir sind aber keine Bank, sondern sind wirklich im Asset Management, in Vermögensverwaltung und so weiter vertreten. Und sind gerade in Österreich wahrscheinlich auch stark bekannt für unsere Aktienfonds und unsere Yield-Produkte, also High-Yield-Corporates in die Richtung. Und macht super Spaß, auch die Seite zu wechseln. Du hast das gesprochen, es war quasi Sales von der Buy-Side auf die Sales-Side.
Das heißt, du warst zunächst Sales Director für Austria und hast nämlich an österreichischen institutionellen Family Offices die Columbia Threadneedle Investments Produkte erklärt, näher gebracht, vorgestellt.
So ungefähr. Also es ist im Endeffekt so, dass wir zu dritt sind in Wien. Mhm. Der Herbert Kroner ist als Country Head, der die institutionellen Kunden betreut und die Sonja Melchert, die Client Management bei uns im Team macht. Und dann bin ich eben dabei, die Wholesale-Seite verantwortet oder den Großteil der Wholesales. Das heißt, ich spreche großteils mit Dachfondsmanagern, eben Family Offices, auch mit Unit-Linked Businesses, mache auch Vorträge für Berater. Also all diese Dinge fallen dann bei mir rein. Und CEI, um das kurz aufzugreifen, das hat sich gerade die letzten Jahre stärker entwickelt. Ich wurde aber schon ein bisschen mit dem Gedanken auch, oder wir haben damals bei meiner Einstellung schon drüber gesprochen, ich bin halb Ungarin und da ist natürlich dann CEI auch ein bisschen aufgelegt, gerade wenn es dann um Ungarn geht. Das heißt, wir machen eben seit einem Jahr, sage ich jetzt mal, ein bisschen mehr als am Jahr, einige ost- und mitteleuropäische Länder mit in unserem Geschäft, wobei 85-90% unserer Zeit immer in Österreich sein werden.
Und auch da wirst du dich nicht so blöd angestellt haben, weil das ist ja dazugekommen erst im Verlauf. Mhm. Der Unterschied jetzt ganz kurz noch in der, wie soll ich sagen, zwischen Sales und Management. Was taugt da dann letztendlich? Schwierige Frage, weil der aktuelle Job natürlich in den Mittelpunkt, oder I'm loving it all.
I'm loving it all. Ich bin eigentlich zu diesem Job gekommen, das muss ich jetzt vielleicht kurz erzählen. Ich habe dem Herbert Kronas, ich war ja der Kunde, also ich war wirklich der Kunde von Herbert Kronas. Ne? Und der hat mir dann irgendwann gesagt, du hast mal vor 5-6 Jahren gesagt, ach, Sales kann ich glaube ich auch. Also so beim Mittagessen, ganz salopp. Und das war so ein bisschen der Knackpunkt, wo wir dann auch ins Gespräch gekommen sind, weil, und das ist jetzt vielleicht eine lustige Geschichte, sein Chef aus London war damals da und ich hatte einen Termin mit meiner Chefin, mit den beiden. Und der Chef von ihm sagt, wir suchen apropos einen Sales, am liebsten eine Frau, und sagt zu meiner Chefin und mir, was ist eigentlich mit euch beiden? Und ich habe dann mal so überlegt, vielleicht ist das was. Und so bin ich eigentlich dann ins Gespräch gekommen mit dem Herbert Kronos, der mir dann gesagt hat, du hast doch vor ein paar Jahren mal gesagt. Also das ist so ein bisschen die witzige Geschichte daran. ich habe das Dachfondsmanagement geliebt. Mhm. Ich habe ETF-Traden geliebt. Also war super, in einem großen Unternehmen wie RCM auch zu arbeiten. Also immer in gewisser Weise wird RCM immer zu mir gehören. Und ich habe irgendwann mit einem Geschäftsführer mal geredet und gesagt, irgendwie gehöre ich immer zu RCM. Das ist halt mein DNA nach fast 20 Jahren. Freifeisen ist es so. Aber ich liebe es, selbst zu sein, mit vielen verschiedenen Menschen zu tun zu haben, auch mit unseren Fondsmanagern rund um die Welt, die Kunden. Also ich habe absolut kein schlechtes Erlebnis jemals mit einem Kunden gehabt. Das ist einfach so ein netter Austausch. Man lernt so viel, man lernt so viele verschiedene tolle Menschen kennen. Also ich liebe es einfach.
Stichwort kennenlernen, weil du keinen Österreich-Fonds gemanagt hast, sondern einen internationalen, habe ich dich bisher nur vom Namen gekannt. Und dann LinkedIn ist halt meine zweite Heimat. Hast du irgendein Posting gegeben im Sommer, dass du gepostet hast, wir waren schon befreundet irgendwie, so connected halt, und irgendein Ding von der Landespolizeidirektion Wien, dass eine Erlaubnis erteilt worden ist, dass du was machen darfst mit einem neuen Verein oder sowas. Also genau. Was ist denn das da, die Polizei? Ja, genau. FMA, okay, aber die Polizei, ja. Bitte auch da eigene Worte, und es geht ab jetzt mal um FAM. Mhm.
Also das ist ein neuer Verein, der gegründet wurde. Und wenn man einen Verein gründet, dann ist es in Österreich halt auch eine gewisse Bürokratie. Das heißt, man hat das Statut, man muss es einreichen, und das passiert eben in Wien bei der Landespolizeidirektion, in den Bundesländern auf den Bezirkshauptmannschaften. Als Niederösterreicherin habe ich erst lernen müssen, dass das die Landespolizeidirektion ist. Und ja, wir haben uns, also ich bin schon länger aktiv, wenn es um Frauen in der Finanzbranche geht. Ein wichtiges Thema, weil ich der Meinung bin, dass diverse Teams besser arbeiten, auch besser managen. Es gibt auch Studien, dass dann einfach die Performance besser ist. Und dementsprechend haben wir dann gesagt, okay, was können wir für Österreich konkret tun? Und sind dann eben auf FAM gekommen, Frauen im Asset Management, und haben diesen Verein gegründet. Im Vorstand derzeit 12 wirklich tolle Frauen, ganz wild zusammengewürfelt. Die haben sie teilweise wirklich nicht gekannt. Ich habe da versucht, irgendwie federführend mit der Sabine Macher, die bei RCM ist, und mit der Sora Asef zu schauen, wie gehen wir es an, und haben jetzt einfach 12 ganz tolle Frauen aus den verschiedensten Unternehmungen und haben ja den Verein gegründet im Juli, haben dann auch statutarisch im August einen Vorstand gewählt und vorige Woche mit einem Kickoff gestartet.
Genau, und da waren 60 Gäste, auch das hast du gepostet, und ich möchte die Geschichte auch von meiner Seite noch weiter erzählen. Ich habe damals im Juli, als diese Polizeigeschichte und ich lachen musste, gepostet wurde, Kontakt aufgenommen, und du hast dann gesagt, ja, gerne, mach mal einen Podcast auf meine Frage hin, aber warten wir noch, bis das Ganze dann offiziell ist. Und jetzt, vor wenigen Tagen, ist, glaube ich, das Ganze konstituiert. Du bist die Obfrau von Frauen im Asset Management. Ihr habt die Party. Ist das eine rein österreichische Geschichte?
Ja, ja, ist eine rein österreichische Geschichte, weil wir einfach glauben, dass Österreich so viele Frauen da sind und wir so viel Möglichkeiten haben, in Österreich zu tun, dass das für uns einfach wirklich, steht da im Statut so, ein österreichischer gemeinnütziger Verein ist. Und das ist für uns einfach wichtig, wo natürlich jetzt auch, das muss man jetzt auch offen sagen, großteils jetzt mal in Wien was passieren wird.
Ist der Melting Pot einfach, ne?
Genau.
Linz gibt's noch, Graz ein bisschen, Salzburg.
Innsbruck.
Innsbruck auch wichtig. Mhm. Ja, mit der Deutschland nie irgendwie, gell?
Ja, also da gibt's schon einige gute Frauen auch im Fondsmanagement.
Und in Deutschland gibt es ja auch Verbände irgendwie oder Vereine. Tut sich ja da connecten? Jetzt noch sehr neu natürlich. Ne?
Ja, genau. Wir sind noch sehr neu. Wir sind gerade auch dabei. Wir fahren in 2 Wochen gemeinsam mal auf Klausur, um einfach einmal 2024 zu planen und das Ende 2023. Wir haben uns jetzt mal 3 große Punkte vorgenommen. Das ist auf der einen Seite Networking. Für die Frauen untereinander ist es ganz wichtig, dass wir uns…
nett arbeiten, nicht…
Genau.
Genau. Ja, genau. Genau, also nicht nett arbeiten für nicht arbeiten, sondern nett arbeiten. Das genau. Genau, Networking. So wie wir sie immer machen, so, und sich nicht blöd anstellen, dabei ist auch wichtig.
Genau. Genau. Ja. Genau. Und also Networking, die Frauen vernetzen, Weiterbildung, weil viele sagen, boah, ihr macht so einen Frauenverein. Ich glaube, dass wir einfach uns Frauen gegenseitig stärken müssen, und das ist so der Hintergedanke in diesem Verein. Also wir wollen schauen, dass wir uns gegenseitig stärken, uns gegenseitig unterstützen. Das heißt intern auch Weiterbildung. Und unser drittes Standbein, wenn man bei 3 über Standbeine sprechen kann, dann wird
so
das…
so Hocker, dass man nicht umfällt.
Genau, genau, so ungefähr. Passt, ja. Dann ist es das Financial Literacy. Da geht es auch darum, einfach draußen Frauen zu zeigen, wie kann ich selbst für mich vorsorgen. Ich habe vor kurzem einen Vortrag gehalten, 25 Frauen, wer von euch veranlagt Geld? 23 haben gesagt, das macht mein Mann. Mhm. Das ist nicht financial.
23 von wie viel?
Von 25.
Oh, das ist zu viel.
Ja. Also dementsprechend, es ist einfach wichtig, da Bewusstsein auch bei den Frauen zu schaffen. Und was uns auch wichtig ist, junge Frauen für unser Thema und für den Kapitalmarkt zu interessieren. Das jetzt ist muss, nicht selbstverständlich.
Ich muss da kurz ins Wort fallen, weil mir jetzt das Kopfkino ist. Ich vermute, dass von den 25 Frauen, ich möchte dich jetzt nicht konterkarieren irgendwie, die 23, die gesagt haben, das macht mein Mann, die wahre Antwort ist, dass das bei 15 gar keiner macht. Und sowohl Mann wie Frau noch eine Bildung brauchen würden. Das ist der Punkt, wo ich sage, ist ja unglaublich. Ich habe die Tamara Albrecht jetzt vor wenigen Tagen zu Gast gehabt, jetzt dich. Sehr viele Frauen engagieren sich in der Finanzbildung. Das ist wirklich zum Frauenthema geworden und ich finde das großartig. Aber ich glaube, die Männer brauchen sie irgendwie auch, die Finanzbildung. Vor allem in vielen Bereichen, wo man sagt, nur wenn man das Girokonto führt oder so, dann ist das noch keine Finanzbildung irgendwie. Und finde das super, dass ihr euch da engagiert. Wird es irgendwann auch, glaubst du, Mam geben, die Männer im Asset Management?
Es kommt darauf an, ob es genügend engagierte Männer gibt.
Genau, die gehen an einem Fußballplatz, aber das macht ja ihr eh auch. Ja, das ist ja,
also es wird ja auch bei Fam nicht, also man darf sich jetzt nicht vorstellen, wir setzen uns jedes Monat zusammen und philosophieren über Kapitalmarktthemen. Ja. Eine der ersten Geschichten, die wir auch so im Übergang gemacht haben, war, wir haben heute einen Parlamentsbesuch zum Beispiel organisiert oder wir haben vor, einfach Kulturveranstaltungen zu machen oder zu besuchen. Also all diese Dinge, es geht ja auch stark ums Netzwerk und sich auszutauschen. Und wir haben gerade jetzt auch am Donnerstag letzte Woche, also am 21. hatten wir dieses Kickoff, da waren viele Frauen, die sich nicht untereinander kannten, aber da sind viele dann, ich sage jetzt mal, als gute Bekannte hinausgegangen und haben sie einfach über Themen ausgetauscht, über die sie vielleicht sonst nicht gesprochen hätten. Und das ist ja auch wichtig bei uns in der Branche.
Ein Networken ist großartig, steckt bei mir auch im Firmennamen drin, am Börse Social Network. Und FAM klingt ein bisschen wie das französische Femme, FAM. Wenn man hinschaut, FMA auch nicht sehr weit weg. FAM, ja, ja. Wie ist die Namensfindung? Ich finde es gut. Mhm. Ja, wie ist die gefallen? Ich meine, es ist irgendwie logisch. FIAM, Frauen im, na, FAM ist besser.
Ja, genau.
Also länger im Französischen, oder? Länger
Femme. Im Endeffekt wollten wir Frauen und Asset Management drin haben. Und dann ist das halt so entstanden. Frauen im Asset Management. Und Asset Management kürzt man einfach mit AM ab und Frauen. Da muss ich jetzt so ein bisschen die Lorbeeren abgeben an die Sabine Macher und Isabella Kampner. Mhm. Die
machen wir gerne.
Die diese Idee quasi gehabt haben und dann uns, also präsentiert war, ist jetzt übertrieben, die haben gesagt, uns wäre da ein Name eingefallen und alle haben gesagt, boah, super, den nehmen wir. Also es war jetzt nicht so die große Diskussion um diesen Namen, weil der einfach gut passt, gut abgekürzt ist. Wir haben auch ein tolles Logo, falls man mal auf unsere LinkedIn-Seite schauen mag, nämlich aus dem A hat unser Grafiker einen Pfeil, der aufwärts gerichtet ist, gebastelt und ich finde, das passt einfach gut auch zu diesem Team und zu diesen Mitgliedern, die wir mittlerweile haben, weil wir haben 50 Mitglieder schon in diesem Verein.
50 Frauen?
Jein.
Jein, okay.
Wir haben auch einen Mann dabei.
Na bitte, ja genau. Also es gibt, ich bin ja mit dir persönlich vernetzt, so wie auch mit der Martha Pacher und vielen anderen von euch. Es gibt auch eine LinkedIn-Seite zu FAM.
Ja,
die werden wir in den Shownotes, glaube ich, bringen auch, oder? Ja, so wie gerne. Den Talk mit der Martha, die auch bei FAM dabei ist, glaube ich. Genau. Muss ich kurz erklären, die Folge nicht gehört haben. Die Martha hat eine Lifetime-Top-Karriere bei der Erste Group hinter sich oder ist mittendrin jetzt seit mehr als 30 Jahren dabei. Jeder kennt sie in der Fondswelt irgendwie. Und die Folge werde ich auch gerne in den Shownotes verlinken. Jetzt habe ich noch einen Wunsch an die FAM. Und zwar, du hast oft die Dachfonds genannt, einen positiven Zugang dazu. Ich würde mir wünschen, einen Dachfonds, einen FAM-Dachfonds, der Fonds beinhaltet, die ausschließlich Fonds, die von Frauen gemanagt werden. Gibt es sowas schon?
Also ist mir nicht bewusst, aber super Idee. Ja, da müssen wir jetzt nur KG das, finden, die KG, das umsetzt.
Genau.
Aber es gibt ja Fonds, die Women Empowerment oder solche, die, Themen, die Richtung einfach heißen, quasi als Themenfonds auch.
Ja.
Die dann einfach sehr stark, es gibt ja eigene Indizes sogar, die ja darauf ab, ja, die einfach darauf schauen und dass nur Titel drinnen sind, die dann auch wirklich positive Outputs für Frauen haben. Da geht es daran, dass in den Vorständen Frauen sein müssen, dass in den Leadership eine gewisse prozentuelle Anzahl an Frauen sind. Und Es gibt auch Studien dazu, dass ja das oft Unternehmen, Stocks, Aktien sind, die dann ja auch besser performen.
Also was ich in der Sekunde glaube, ist, dass von Frauen gemanagte Fonds einen super Median haben und besser sind als ihre männlichen Pendants. Da gibt es auch immer wieder Studien, der Goldman hat da was gebracht, glaube ich mal. Viel zitiert und das glaube ich auch. Ja.
Kann sein, ich kenne jetzt die Studie nicht, ich kenne andere, wo es dann wirklich um die Unternehmen selbst geht. Ich glaube, dass einfach, ich möchte jetzt weder sagen, dass Männer noch Frauen besser sind. Ich glaube einfach, dass es die Mischung ausmacht und dass diverse Teams einfach auch bessere Performance haben. Also ich glaube, dass weder rein männliche noch rein weibliche Teams, wenn man jetzt über das Fondsmanagement zum Beispiel spricht, die perfekte Lösung sind, sondern einfach eine gute Mischung. Wenn man divers ist, dann bringt es immer was.
Manche Unternehmen muss ich da halt immer ein bisschen in Schutz nehmen, die wollten vielleicht gar nicht in den Kapitalmarkt gehen, wenn sie eigentlich gewusst hätten, was da auf sie zukommt, Reporting, die brauchen doppelt so viele Leute und alles irgendwie, was Sales dann wieder reinverdienen muss, zu schaffen und haben vielleicht ein Gründertrio, das immer schon gibt, da ist halt keine Frau dabei und da ist es fast unmöglich, einen Nachschub zu finden, weder männlich noch weiblich und die sind dann wegen diesem Thema unter Druck, was ich dann doch auch wieder ein bisschen kritisch sehe, als großer Frauenfreund. Ja,
ist natürlich schwierig, keine Frage. Ich glaube, das ist das, was ich vorher gesagt habe, ich glaube ja nicht, dass die Männer diese Dinge einfach absichtlich machen. Überhaupt nicht. Sondern es muss auch so sein, dass wir Frauen uns das einfach zutrauen. Und das ist natürlich auch eine unserer Aufgaben bei FAM, einfach Frauen zu sagen, ihr könnt das. Ja. Man sollte nicht einfach sein Licht unter den Scheffel stellen. Und es gibt ja auch diese Studien, wenn man Bewerbung hat. Mann zeigt einfach auf, wenn er vor 2 von 10 Punkten kann und die Frau überlegt, ob sie den 11. auch noch könnte.
Ja. Und ja, zur Not fliege ich halt wieder raus, der Mann.
Genau. Ja. Und das ist halt
so das schon ein Thema. Abschließend noch, es ist ein Karriere- und Werdegang-Podcast. Ich glaube, dass auch euer Netzwerk junge Leute anlocken wird, die ganz neu in der Branche sind, so wie es auch bei der Ziera gut funktioniert, bei Circle Investor Relations, die meiner Meinung nach auch eine super Arbeit machen, vor allem für den Nachschub. Bist jetzt auch schon lang dabei. Was hast denn für Tipps für junge Frauen, die sich überlegen, in diese unsere, deine Branche einzusteigen?
Interesse am Kapitalmarkt. Also man muss einfach Interesse an dem haben, was man tut und keine Angst zu haben. Also
es tut niemand weh, oder?
Nein, es tut erstens nicht weh und es ist auch so, mir wurde ein Fonds, man hat gesagt, willst du das machen? Und ich habe einfach ja gesagt und gesagt, wer zeigt mir, wie das geht? Aber ich habe nicht irgendwie Angst davor gehabt, dass ich es nicht könnte.
Ist ja auch nicht so, dass man dann allein gelassen wird.
Genau, also man muss es einfach zutrauen und einfach offen auch durchgehen. Ich bin halt kein Fan von Karriereplanung. Ja. Ich glaube, dass man einfach dass man einfach die Augen offen halten sollte, wo sich einfach Gelegenheiten ergeben und dann einfach halt zugreifen und nicht Angst haben. Und manchmal verbrennt man sich halt einfach die Finger. Aber das gehört dazu. Das haben wir als Kleinkinder auch gemacht, wenn wir auf irgendwo hingegriffen haben. Und dann, wie sagt man so schön, hinfallen, aufstehen, Krone richten, weitergehen.
Krone richten ist so ein Klassiker und Netblade anstellen irgendwie, ne?
Genau.
Ist auch so ein Klassiker. Liebe Alexandra, ich bin sehr happy mit dieser Folge. Sorry, verkühlt, aber ich glaube, ihr konntet es trotzdem genießen. Spannende Insights von einer Expertin. Freue mich auf das, was von FAM auch noch kommen wird. Viel Erfolg bei Columbia Threadneedle Investments weiterhin und ein Tschüss einmal an euch da draußen von meiner Seite.
Vielen Dank, schön, dass ich da sein durfte.
Wunderbar. Danke. Ciao. I'm not afraid to